So, ihr Lieben, jetzt kann es losgehen. Es hat geklappt, trotz großer Handtasche. Ich habe ihn gefunden. Das Mosaik deines Lebens. Wie wir trotz unerfüllter Lebensträume glücklich werden können. Und das passt ganz gut zu eurem Jahresmotto: Überwunden, überglücklich. Und hier sitzen ganz unterschiedliche Frauen. Und wenn ich euch jetzt einzeln fragen würde, was verstehst du unter dem Begriff überwunden? Was bedeutet das für dich? Was verbindest du mit dem Begriff überwunden? Dann würde ich wahrscheinlich von euch ganz unterschiedliche Antworten bekommen. Die eine würde vielleicht sagen, überwunden könnte sein, dass ich eine Krankheit überwunden und besiegt habe. Jemand anders würde vielleicht sagen, dass ich mich was getraut habe, dass ich meine Ängste überwunden habe. Oder noch jemand anderes würde auch vielleicht sagen, überwunden, eigentlich heißt es für mich vielleicht auch, dass ich gut durch irgendeine Lebenssituation, durch eine Krise hindurchkomme. Und dann ist da dieser Begriff überglücklich. Überglücklich, reicht nicht auch schon glücklich oder zufrieden? Auch da gibt es ganz unterschiedliche Antworten dann wahrscheinlich. Aber ich glaube, so unterschiedlich wir alle sind, uns eint eins. Wenn wir jung sind, so irgendwann in der Pubertät spätestens, vielleicht aber auch schon als kleines Mädchen oder kleiner Junge, haben wir alle Lebensträume. Wir haben alle Vorstellungen, wie unser Leben einmal aussehen sollte. Und wenn wir Christen sind, weiß ich jetzt nicht, ob hier alles Christen sind, aber wenn du Christ bist, dann hoffst du doch vielleicht so insgeheim, dass deine Vorstellungen von deinem Leben mit denen von Gottes Plänen irgendwie übereinstimmen. Das wäre doch echt toll, oder? Bei mir war es so, als ich ein kleines Mädchen war und das erste Mal mit meinen Eltern in Urlaub geflogen bin, ab diesem Zeitpunkt gab es nur noch einen einzigen Berufswunsch für mich. Ich wollte immer Stewardess werden. Damals sagte man noch Stewardess und nicht Flugbegleiterin. Das ist schon ein paar Jährchen her. Ich habe gedacht, boah, das Flugzeug ist der aufregendste Arbeitsplatz dieser Welt. Ich fand die blauen Uniformen so hübsch. Und das Reisen war irgendwie so ein bisschen zweitrangig. Ich fand es toll, unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Und ich habe mich immer auch so ein bisschen von zu Hause weggeträumt. Und ich weiß noch, als ich dann Abitur gemacht habe, hat eine Freundin zu mir gesagt, ja, was ist, wenn das jetzt nicht klappt? Du hast ja gar keinen Plan B. Und ich habe dann gesagt, nein, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das klappen wird. Und ich habe auch alles dann dafür getan. Ich war 2 Jahre auf einer Sprachenschule und habe dann auch mich beworben. Und es hat tatsächlich funktioniert und ich durfte 9 Jahre für die deutsche Lufthansa um die Welt fliegen. Es läuft doch bei mir, oder? Als ich ein kleines Mädchen war, habe ich auch immer davon geträumt, irgendwann mal einen netten Mann kennenzulernen. Und ich habe immer gedacht, ich werde irgendwann auch eine Familie haben. Ich habe mir immer 3 Kinder gewünscht und am liebsten sogar auch ganz viele Mädels. Ich bin so eine Mädchentante irgendwie, fand ich immer ganz toll. Und hätte mir nie erträumen lassen, dass da irgendwas nicht klappt. Den netten Mann habe ich dann auch mit Mitte 20 während meiner Fliegerzeit, aber nicht an Bord, kennengelernt. Und wir sind dann so nach ein paar Jahren verheiratet sein, haben wir gedacht, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, dass wir an die Familienplanung gehen. Und ich wurde dann auch relativ schnell schwanger. Und es war ein Riesenschock, als in der 12. Schwangerschaftswoche der Frauenarzt sagte, es tut mir so leid, aber da sind keine Herztöne mehr da. Und das Kind ist auch schon eine Woche tot in ihrem Bauch und wir müssen das jetzt leider holen. Und ich weiß es noch, es ist jetzt inzwischen über 20 Jahre her und ich weiß es noch, wie, ja, als wäre es gestern gewesen, dass als ich in den OP geschoben wurde und ich weinte und schluchzte, dass die nette Narkoseschwester sagte, sie werden noch ganz viele Babys haben, das klappt bestimmt. Und daran klammert man sich ja so auch. Ein halbes Jahr später hatte ich dann die nächste Fehlgeburt. Ich verkürze das jetzt hier mal, aber irgendwie wusste ich, irgendwas stimmt nicht bei mir. Und dann haben wir schließlich letztendlich, ich habe damals in Bayern gewohnt, weil mein Mann da beruflich ja an der Bundeswehr-Uni studiert hat. Und wir haben dann am Institut in München einen Gentest machen lassen. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass bei mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich erfahren, dass ich Träger eines Gendefektes bin, der sich eben vererbt, was ganz selten ist. Und dass eben der dazu führt, dass ich entweder sehr viele Fehlgeburten habe oder eben ein schwerstbehindertes Kind bekomme. Das war ein Riesenschock. Alle meine Freundinnen wurden in der Zeit schwanger und ich saß da und ich war am Boden zerstört. Lebenstraum gescheitert, der erste. Dann ging es nämlich los, dass wir überlegt haben, ja, was machen wir denn jetzt? Wie geht unser Leben weiter? Wir hatten eigentlich wirklich eine glückliche Ehe und dann kam das Thema Adoption auf den Tisch. Und das wäre für mich auch völlig okay gewesen. Mein Herz war groß genug, auch einem fremden Kind ja einen Platz zu geben in unserer Familie. Aber mein Mann wollte nicht. Und dann kann man das auch nicht durchziehen oder durchdrücken. Ein Jahr später wurde ich sehr krank. Ich hatte mir an Bord eine Virusinfektion eingefangen und es hat sehr lange gedauert, bis man überhaupt rausgefunden hatte, was ich überhaupt habe. Ich wurde so krank, dass ich ein Jahr nicht mehr arbeiten konnte, das Fliegen letztendlich auch aufgeben musste. Ich war mehrmals im Krankenhaus und ich war so schwach, dass nichts mehr ging. Jetzt könnt ihr euch fragen, ja, wo ist denn eigentlich Gott in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen Leid? Das habe ich mich damals ganz ehrlich auch gefragt. Wo ist er denn? Und ich habe wirklich angefangen, mit ihm zu hadern. Und man muss wissen, dass ich aus einem nichtchristlichen Elternhaus komme. Ich komme aus echt schwierigen Familienverhältnissen. Nach außen waren wir eine ganz perfekte Familie. So richtig, mein Vater war Banker, meine Mutter war Buchhalterin, wir hatten ein nettes Haus, ich hatte einen Hund. Wir waren immer schick angezogen. Aber innen drin war unsere Familie total kaputt, weil mein Vater Alkoholiker war. Was er sehr gut zu verbergen wusste, weil er nach außen sehr lustig immer war und charmant. Aber er war einfach bei uns zu Hause, hat er viel rumgeschrien und ich hatte furchtbare Angst vor ihm immer. Und in dieser Zeit lernte ich durch die Familie meiner besten Schulfreundin, lernte ich Gott kennen. Die gingen in eine FEG. Und ich ging in die Jugendstunde und Kinderstunde und umgekehrt erst in die Kinderstunde, dann in die Jugendstunde und später im Jugendchor habe ich mitgesungen. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass Gott mich als Kind schon durchträgt. Gott war der Papa, den ich echt nie hatte. Und Gott wurde mein Rettungsanker. Und dann lernte ich, als ich meinen Mann kennenlernte, der kein Christ war, ist es ehrlich gesagt irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, mein Glaube. Wir zogen nach Bayern, ich hatte keine Gemeinde und Gott war irgendwie da, aber ich hatte keine wirkliche Beziehung mit ihm. Und in dieser Zeit, wo eben mein Leben so in Stücke zerfiel, da habe ich so gedacht, wo ist er denn? Wo ist er jetzt? Und ich fing an, mit ihm zu hadern. Ich konnte mir auf einmal nicht mehr vorstellen, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Ich habe gedacht, ich bin ihm völlig egal. Dann kam zu allem noch dazu, dass meine Ehe diese Belastung nicht ausgehalten hat. Und es kam wirklich so der Klassiker. Mein Mann verliebte sich nach seiner Bundeswehrzeit bei seiner ersten Arbeitsstelle in seine Sekretärin. Dazu muss man aber sagen, ist ja nie einer schuld, wenn eine Ehe scheitert. Aber für mich war das damals der absolute Schock. Und mein Leben fühlte sich ein Stück weit so an. Na? Ah, bin zu schnell. Könnt ihr das sehen? Da stehen Füße auf einem Scherbenhaufen. Ich habe wirklich gedacht, das gibt es nicht, das ist nicht mein Leben, das kann doch nicht sein. Ich saß dann irgendwann, wir hatten ein Haus gemietet und das haben wir natürlich dann aufgegeben. Und ich saß dann mit einem Hund in einer Einzimmerwohnung, München ist super teuer, etwas außerhalb von München, und ich war total verzweifelt. Und in dieser Zeit, als ich wirklich nichts mehr hatte, weil meine Freunde, Familie, war eben alles ein bisschen weiter weg in Hessen, da habe ich mich daran erinnert, dass Gott in meiner Kindheit mein Rettungsanker war. Und ich hatte eine Freundin, die sagte, geh in die Seelsorge, mach einen Neustart mit Gott. Und das habe ich getan. Ich war damals Mitte 30 und ich habe genau das getan. Ich habe gesagt, ich habe nichts mehr gerade, aber Gott war in meiner Kindheit immer gut zu mir. Er hat mich immer durchgetragen und ich habe dann ja, mich an ihn geklammert. Ich habe angefangen, seine Zusagen, die in der Bibel stehen, für mich auszusprechen. Ich habe tagsüber funktioniert und ich habe nachts wirklich die Kissen voll geweint und habe gedacht, das kann nicht mein Leben sein. Das habe ich mir doch so nicht vorgestellt. Und irgendwie habe ich die Kraft bekommen, dass ich dann alleine in ein fremdes Bundesland gezogen bin. Ich bin dann nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Das war so 2007 oder 2008 und habe dann in Köln einen Neustart gewagt. Ich kannte niemanden in dieser Stadt und ich habe erlebt, dass Gott mir wirklich den Weg geebnet hat. Ich habe eine Arbeitsstelle bekommen im Vertrieb einer großen Kölner Firma und habe meinen Hund mitnehmen dürfen ins Büro, was wirklich ja eine totale Ausnahme ist. Er hat mir immer wieder Menschen über den Weg geschickt, manchmal auch nur punktuell, die mich ein Stück begleitet haben, wo ich gedacht habe, wow, wo kommt denn diese Person jetzt her? Und dann kam irgendwann die Sehnsucht in mein Herz, dass mir Gott gesagt hat, such dir eine Gemeinde, weil alleine im Glauben so zu leben, das ist schwer. Und dann auch dann passierte ein Wunder, dass eine Gemeinde, Köln gibt es über 100 Freikirchen, aber genau bei mir um die Ecke startete eine neue kleine Gemeinde. Und wenn man so als Frau, Single, Mitte 30, in so eine Gemeinde kommt, das ist ja auch nicht ganz so einfach. Da waren viele Familien und ich habe gedacht, okay, aber die haben einen Neustart gemacht und ich gehe dahin. Und in dieser Gemeinde bin ich dann gewesen und ich war eigentlich sehr still und zurückgezogen und habe mich irgendwann gewundert, dass die Gemeindeleiter zu mir kamen und sagten, wir sehen mehr in dir und wir möchten, dass du bei uns Gottesdienste leitest. Und habe ich gedacht, das kann ich nicht. Ich habe ein halbes Jahr Nein gesagt. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht auf einer Bühne stehen, das geht gar nicht. Und ich muss heute so ein bisschen schmunzeln darüber. Und irgendwann habe ich das gewagt und habe gemerkt, dass Gott mich beruft. Und das hätte ich nie erwartet. Dann habe ich irgendwann gedacht, naja, jetzt bin ich Ende 30, Familienplanung klappt vielleicht nicht mehr, aber ich hätte ja doch gerne wieder einen Mann in meinem Leben. Ich hätte doch gerne wieder eine Beziehung und ich habe wirklich angefangen, Gott um einen Ehemann zu bitten. Und ich habe gedacht, ich möchte jetzt einen, der Christ ist. Ich möchte einen, der mit mir meinen Glauben teilen kann. Und für mich war immer klar, dass wenn ein Mann mit in Gemeinde geht, er auch Christ ist. Man sollte aufpassen, was man betet. Ich habe nämlich wirklich gesagt, lieber Gott, bitte schenk mir einen Mann, der mit mir in Gemeinde geht. Und Gott hat Humor. Ich habe dann meinen Mann kennengelernt, meinen zweiten, der Chauffeur von heute. Und der war gar kein Christ, aber der ging brav mit in Gemeinde. Und er hat mal gesagt, das Spannendste an dir war dein Glaube. Das hat ihn so fasziniert, weil ich wusste, wenn alles zerbricht, ich will an Gott festhalten. Gott ist wirklich die Komponente, die mich durchs Leben trägt. Und ich wusste, als ich ihn kennenlernte, wenn der sagt, nee, mit Glaube kann ich nichts anfangen, dann hätte ich gesagt, ich entscheide mich für Gott. Ich war da ganz radikal unterwegs. Das muss nicht immer richtig sein, aber für mich hat es sich damals komplett richtig angefühlt. Und es hat ihn total beeindruckt. Und ich weiß noch, dass ich ihn in den ersten Gottesdienst mitgenommen habe und ich habe immer so gedacht, hoffentlich ist da heute coole Musik und hoffentlich ist da einer, der ganz toll predigt. Kennt ihr das, wenn man Leute in Gemeinde einlädt? Dann hat man so immer so ein bisschen Schwitz, was kommt da heute? Und wir kommen in diese Gemeinde und da stehen da so Stuhlkreise, so wie hier, und wir mussten was in Becher schreiben. Und mein Mann hat gedacht, was ist das denn? Aber es hat ihn nicht abgeschreckt, in diese Gemeinde zu gehen. Und das ist für mich so ein Wunder. Wir haben ein halbes Jahr später geheiratet und ich hatte so diese Gewissheit, ich bedränge ihn nicht mit Glauben, ich lasse ihn laufen. Ich wusste, Gott segne das. Und er hat später sein Leben Jesus gegeben, er hat Alpha-Kurse gemacht, er war nebenberuflich Musiker und er hat immer gesagt, also mit Lobpreis kann ich nichts anfangen. Ja, heute ist er Worship-Leiter bei uns in der Vineyard und es ist unglaublich, welche Entwicklung er genommen hat. Ich höre jetzt mal von mir auf. Das ist, mein Leben ist heute wirklich schön und reich gesegnet, auch wenn nicht alle meine Lebensträume in Erfüllung gegangen sind. Ich habe keine Kinder und es war lange Zeit immer mal wieder so ein Schmerz, aber auch da hat Gott mir immer wieder Dinge geschenkt, die das irgendwie diese Lücke gefüllt haben. Und wenn ich heute so auf mein Leben zurückblicke, muss ich sagen, dass ich total dankbar bin. Und ich habe euch noch zwei Geschichten mitgebracht, weil man könnte ja jetzt denken, ja, das ist jetzt eine krasse Lebensgeschichte, das ist vielleicht was, was nicht jedem passiert, das stimmt, aber Gott beruft nicht nur mich, sondern Gott möchte jeden Einzelnen berufen. Und Gott hat keine Lieblingskinder, Gott hat keine Lieblingskönigstöchter, sondern Gott möchte wirklich, dass wir alle ein erfülltes Leben haben. Und die Geschichte, die ich euch mitgebracht habe, ist eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Und ihr werdet sie alle kennen, aber vielleicht kennt ihr sie nicht unter diesem Gesichtspunkt. Und zwar ist es die Geschichte von Abraham. Dieser alte Herr lebte mit seiner Frau kinderlos in Haran. Und irgendwann sagte Gott zu ihm, dass er losgehen soll. Und ich lese mal vor, ihr könnt es hinter mir an der Wand mitlesen. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Lot war sein Neffe. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Wenn wir diese Geschichte, die ihr vielleicht alle irgendwo schon mal gehört habt, hören oder lesen, dann haben wir immer so im Blick, ja, er wird gesegnet und wir wissen alle, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Aber stellt euch mal wirklich diese Situation vor, du bist alt, du wohnst eigentlich gesettelt irgendwo in einem kleinen Örtchen und du denkst nicht mehr daran, dass sich dein Leben nochmal ändert. Und Gott sagt ihm nur, geh los. Wisst ihr, dass er ihm überhaupt nicht sagt, geh dorthin oder dahin? Er nennt ihm nicht mal das Ziel. Gott sagt ihm nur, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und er sagt nur, ich will dich segnen. Was bedeutet das denn? Das könnten ja auch einfach leere Worte sein. Und sind wir Menschen nicht eigentlich so gestrickt, dass wir normalerweise, wenn uns jemand sagt, könntest du für mich bitte da und dahin fahren oder dies und das erledigen, dann wollen wir doch eigentlich gerne genau das Ziel kennen. Wir wollen vielleicht sogar noch wissen, wie viel Zeit brauche ich dafür. Was springt denn da für mich raus? Wir sind doch so ein bisschen so Win-Win. Ich möchte wenigstens ein Dankeschön bekommen dafür. Und hier geht Abraham los. Wir wissen nichts über seine Motivation. Vielleicht hatte er ein totales Gottvertrauen. Vielleicht hatte er auch sogar ein bisschen Schiss vor Gott, weil der Gott des Alten Testaments taucht ja auch als strafender Gott auf. Aber er ist losgegangen. Und was jetzt das Spannende ist, ist, dass er unterwegs nämlich nicht mehr weitergehen wollte. Irgendwann, nachdem er losgegangen ist, erkennt er den Sinn nicht mehr dahinter. Und er fängt in 1. Mose 15, 1 bis 8 an zu meckern und mit Gott zu diskutieren. Und da sieht man auch schon, dass man mit Gott hadern darf, dass man mit ihm diskutieren kann, dass man ihm auch mal sagen kann, ich mag jetzt nicht mehr, ich verstehe das alles gerade nicht. Und da wird deutlich, dass der Gott des Alten Testamentes auch schon ein Beziehungsgott ist. Er sagt zu ihm, ich habe ja nicht mal Nachkommen und Gott, was willst du mir denn eigentlich geben? Ich verstehe es nicht. Und da kommt Gott mit dem Win-Win um die Ecke und gibt ihm das Zückerchen und sagt ihm, pass mal auf, du bist zwar schon sehr alt, aber ich möchte dich gerne nochmal mit einem Sohn segnen und ich möchte dir noch ein wirklich erfülltes, ich hätte jetzt gerne gesagt überglückliches Leben schenken, aber das steht nicht in der Bibel, ein erfülltes Leben schenken und ich will dir auch ein friedliches Sterben schenken. Und das motiviert ihn und da geht er weiter. Aber merkt ihr, wenn wir mit Gott unterwegs sind und einen Ruf bekommen, dann werden wir am Anfang nicht immer wissen, wohin die Reise geht. Das ist mir in meinem Leben ganz oft passiert, dass ich gemerkt habe, ich weiß noch nicht genau, auf was ich mich jetzt hier eigentlich einlasse, aber Gott ist da und er wird das belohnen. Mut wird belohnt, Vertrauen in Gott wird belohnt. Gehorsam in Gott wird belohnt. Und wisst ihr, warum ich diese Geschichte so liebe? Weil Abraham so alt ist und weil es zeigt, dass Gott nicht nur die Jungen beruft, sondern egal wie alt wir sind, dass wir für ihn unterwegs sein können und dass er mit uns gehen möchte. Die zweite Geschichte ist auch eine tolle Geschichte, ist eine Frauengeschichte. Das Buch Ruth kennt ihr vielleicht. Ruth war die Schwiegertochter von Naomi. Und Naomi stammte eigentlich gebürtig aus Bethlehem, war Jüdin und lebte mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen und den beiden Schwiegertöchtern im Lande Moab. Und dann passiert was Tragisches. Alle Männer in der Familie sterben. Ich nehme mal an, die Frauen waren nicht schuld daran. Und sie war gezwungen, eigentlich zu sagen, ich verlasse dieses Land Moab, weil als Frau in der damaligen Zeit, sie konnte sich nicht mehr versorgen. Ohne Mann war man eigentlich aufgeschmissen. Und sie beschloss, dass sie zurückgeht zu ihrer Verwandtschaft, dass sie zurückgeht nach Bethlehem. Und die beiden Schwiegertöchter sagen, wir wollen dich begleiten, wir gehen mit dir. Auch wenn wir in deinem Heimatland Ausländerinnen sind, auch wenn wir ja, uns da nicht auskennen, es ist eine andere Sprache, ein anderer Glaube. Aber Naomi möchte das nicht, weil sie eigentlich weiß, dass sie ihren Schwiegertöchtern nichts bieten kann. Und sie sagt, nein, bleibt hier. Aber Ruth lässt sich nicht beirren und sagt zu ihr, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Da, wo du hingehst, da will auch ich hingehen, wird gerne als Trauspruch genommen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will auch ich sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll der Herr mich hart bestrafen. Und Naomi merkte, dass Ruth darauf bestand, mit ihr zu gehen, und so versuchte sie nicht mehr, sie zur Umkehr zu überreden. Und zu zweit setzten sie ihren Weg nach Bethlehem fort. Und da kommen sie auch wirklich heil an und das ist schon ein Wunder. Und er merkt hier den Unterschied zur ersten Geschichte. Da ist nicht Gott, der die Frauen beruft, sondern sie fassen den Mut und gehen alleine los. War so ein bisschen wie bei mir damals. Und wisst ihr, was passiert, als sie da ankommen in Bethlehem? Anstatt sich total zu freuen, passiert was Menschliches. Naomi sagt sich, boah, ich kann nicht mehr. Sie hat durchgehalten, solange sie musste. Das ist ja auch so typisch. Wir halten ganz oft schwierige Situationen aus. Und dann, wenn wir am Ziel sind, dann klappen wir zusammen. Und Naomi sagt, jetzt kann ich nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann ist wieder Ruth da, die sie motiviert. Und jetzt hätte Ruth eigentlich sagen können, ich habe meine Aufgabe ja erfüllt. Ruth ist echt eine tolle Frau. Ruth ist so ein Vorbild. Sie hätte sagen können, wir ziehen jetzt zur Verwandtschaft, ich lasse mich da gemütlich nieder und schau mal, was noch so passiert, ob ich vielleicht hier einen netten Mann kennenlerne. Ich muss ja eigentlich als Frau nichts mehr machen. Aber auch da sagt Ruth, nee, ich will Verantwortung übernehmen. Ich möchte für meine Schwiegermutter sorgen. Und sie war sich nicht so schade, auf die Felder zu gehen und sie hat das aufgesammelt, was übrig blieb. Und es wurde gesehen. Es wurde nicht nur von Gott gesehen, sondern es wurde auch von Boas gesehen, den sie dann später heiraten durfte. Ruth ist für mich eine ganz besondere Frau, weil es zeigt, dass selbst wenn ich in einer Krise bin, wenn ich weiß, wer ich bin, sie sagte sogar einmal, ich weiß, dass ich hier nur eine Ausländerin bin. Wenn ich weiß, wer ich bin, kann mir trotzdem niemand meine Würde nehmen, egal in welche Krise ich gerate, wenn wir wissen, wer wir sind. Das Buch Ruth ist ein Beziehungsbuch. Es ist ein Buch über Freundschaft, Loyalität, Hingabe, Hartnäckigkeit. Sie lässt sich nicht wegschicken. Und das Buch Ruth ist auch ein Gemeindebuch. Wisst ihr warum? So sollte Gemeinde sein. Man wird immer mal in Lebenssituationen kommen, wo man nicht mehr kann, wo uns die Kraft fehlt. Und dann sind wir am Jammern. Und in Gemeinde sollte es so sein, wenn einer jammert, ist einer da, der einen ein Stück des Wegs begleitet. Und wenn du heute vielleicht hier bist und sagst, mein Leben ist gar kein Scherbenhaufen, ich habe gar nichts Schlimmes erlebt oder ich habe eigentlich gar nicht so große Krisen in meinem Leben gehabt, dann frag dich vielleicht mal, für wen kann ich momentan eine Ruth sein? Wen kann ich vielleicht ein Stück seines Wegs begleiten? Und manchmal sind es ja nur so die ganz, ganz kleinen Dinge. Und wenn du niemanden kennst, dann frag Jesus, der kennt ganz viele, die deine Hilfe vielleicht gerade benötigen. Manchmal verstehen wir unsere eigene Lebensgeschichte erst im Rückblick und manchmal verstehen wir es auch gar nicht. Manchmal verstehen wir nicht, warum Gott Türen schließt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich froh, dass so manche Tür, damit meine ich nicht den Kinderwunsch, aber es gab manche Wege, wo ich auch falsch abgebogen bin und wo eine Tür zuging und ich es nicht verstanden habe. Heute bin ich Gott dankbar dafür. Manchmal verstehen wir nicht, warum wir auf etwas so lange warten müssen. Ich habe diese 3 Jahre, die ich für meinen Mann Georg gebetet habe, diese 3 Jahre, wisst ihr, die kamen mir vor wie eine Ewigkeit. Und heute muss ich darüber schmunzeln. Was sind 3 Jahre? Und diese Zeit, wo Gott in uns etwas tun möchte, während wir warten, das ist eine ganz kostbare Zeit. Weil diese Zeiten, diese Krisenzeiten, die stärken uns. Ich weiß heute, wozu ich fähig bin. Ich bin fast sogar ein bisschen dankbar für diese 10 Jahre, die so wirklich schwer waren. Und wenn wir auf die Menschen in der Bibel blicken, dann sehen wir ja immer das Ende der Geschichte. Wir wissen, dass Daniel die Löwengrube überwunden hat und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Aber die meisten Geschichten in der Bibel, die fangen immer an mit irgendeiner Katastrophe. Die fangen nie als Erfolgsgeschichte an. Ich gewinne ganz viel, wenn ich mit Gott gehe, weil ich nie alleine gehe. Und weil er mir Menschen über den Weg schicken wird, die mich begleiten. Und manchmal haben wir Angst, dass wir, wenn wir für Gott losgehen müssen. Mein Mann ist so ein ganz Beständiger. Der ist eigentlich im Hauptberuf Beamter, denkt keiner. Aber als er Christ wurde und er das erste Mal den Missionsbefehl hörte, dachte er, oh nein. Er ist auch noch nie geflogen, also er hat Flugangst, also das ist auch irgendwie witzig. Wir haben immer gedacht, wie wäre das gewesen, wenn wir uns früher kennengelernt hätten. Und der sagte, das kann ich nicht, ich kann nicht weggehen. Für ihn war schon das Größte, dass er von Bergisch Gladbach, ist ein Vorort von Köln, zu mir nach Köln gezogen ist. Das war für ihn schon ein Riesenschritt. Und ich bin ja eher so abenteuerlustig und das ist echt lustig manchmal mit uns. Und er sagte, ich kann das nicht, der Missionsbefehl geht gar nicht. Und er sträubte sich so richtig, aber wisst ihr, der Missionsbefehl heißt nicht, dass hier jeder in die Welt rausziehen muss, von Köln nach Göttingen fahren muss oder nach Afrika gehen muss, sondern Gott hat dich genau an den Platz gestellt, wo du jetzt gerade bist. Und manchmal müssen wir unsere Komfortzone ein Stückchen verlassen und dann reicht es manchmal schon, wenn wir nur vom Sofa hoch müssen und die Welt um uns herum mal mit anderen Augen sehen. Wer ist denn überhaupt, was ist denn die Welt? Die Welt ist das, wo du gerade lebst. Wer ist dein Nächster? Deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn? Und da ist wirklich die Frage, die ihr auch auf dem Flyer habt, wie können wir einen Unterschied machen in dieser Welt? Manchmal reicht wirklich schon ein freundliches Wort, dass wir einem anderen den Tag erhellen können. Gott überfordert uns nicht. Manchmal denken wir, wenn wir für Gott unterwegs sind, müssten wir einen Marathon laufen. Und wisst ihr, was Gott macht? Gott lädt dich zu einem beschaulichen Spaziergang ein. Der lässt dich nicht gleich lossprinten. Gott möchte dich kennenlernen und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass wir eine echte Herzensbeziehung zu ihm haben. Ich habe ganz lange gedacht, ich bin nicht würdig, auf einer Bühne zu stehen und zu predigen. Ich habe immer gedacht, ich habe so viele Fehler. Das kann doch nicht sein, dass Menschen das in mir sehen oder dass Gott das möchte. Aber Gott beruft manchmal genau Menschen mit Fehlern, mit Schwächen, Menschen wie dich und mich. Und manchmal kann man sich gar nicht vorstellen, dass man Dinge tut, die man hätte man nie für möglich gehalten. Und wisst ihr, ich habe wirklich erlebt, dass Gott der beste Papa ist, Jesus der beste Freund, das tollste Vorbild und der Heilige Geist ist der beste Ratgeber, den wir haben können. Ich habe euch zwei Fragen mitgebracht. Ich sehe gerade, ich kann das hier lesen. Schön. Ich habe euch zwei Fragen mitgebracht und ich möchte euch einen kleinen Moment geben, dass ihr darüber nachdenkt. Wer oder was hindert dich wirklich daran, für Gott loszugehen und ihm zu vertrauen? Und die zweite Frage ist, wie würde sich anfühlen, wenn du weißt, dass du wirklich einen Unterschied in dieser Welt, in der du gerade lebst, hier in Göttingen oder Umgebung, dass du wirklich einen Unterschied machen kannst? Wie fühlt sich das an? Gott hat keine Lieblingskinder und auch keine Lieblingskönigstöchter. Gott ruft dich. Und weißt du eigentlich, wie sehr er jetzt liebevoll auf dich blickt, die du hier sitzt? Und es gibt ein Mehr in deinem Leben, egal wie deine Umstände gerade sind. Und ich kann das wirklich sagen. Ich habe so viel Mist erlebt in meinem Leben. Und das, was Gott sich einfach wünscht, ist, dass wir ihm unsere Sehnsüchte hinhalten, unsere Träume, unser Scheitern, dass wir ihm einfach alles erzählen, weil er mit uns wirklich unterwegs sein möchte. Und wisst ihr, was Gott sich nicht wünscht? Das habe ich lange auch so gemacht. Er wünscht sich keine ausgebrannten Königstöchter. Sondern wir dürfen auch mal Nein sagen. Wir dürfen kluge Entscheidungen für unser Leben treffen. Und wir dürfen den Heiligen Geist wirklich fragen, was ist jetzt gerade für mich in meinem Leben dran? Ich habe erlebt, gerade ich lerne auch immer noch dazu, und ich habe erlebt, wenn wir uns wirklich ganz auf ihn einlassen, dass, und wir ihn jeden Tag schon morgens mit in unseren Alltag nehmen, dass das Leben echt ein ganzes Stück leichter und einfacher wird. Und dass Dinge auch aus dem Weg geräumt werden, die ich aus meiner Kraft hätte gar nicht schaffen können. Es gibt einen Bibelvers, mit dem habe ich lange, lange gehadert. Lukas 11, Vers 10, in Matthäus steht da auch. Wer suchet, der findet, wer anklopft, dem wird die Tür geöffnet und wer bittet, dem wird gegeben. Und ich habe immer gedacht, ich habe doch so viel gebetet und gebeten für bestimmte Dinge. Warum gibt mir Gott das nicht? Dieser Bibelvers ist heute eine Offenbarung für mich. Er bedeutet nicht, dass Gott mir immer genau das gibt, was ich mir wünsche. Er bedeutet aber, dass wenn ich zu Gott gehe, er mich niemals mit leeren Händen wegschicken wird. Und das, was er für mich sieht, das ist so viel größer als das, was ich mir so für mein Leben manchmal vorstelle. Ihr seht, wenn ihr euch an den Scherbenhaufen erinnert, seht ihr jetzt ein anderes Bild. Das ist für mich heute mein Leben. Das ist nicht perfekt. Mein Mann, der Beamte, hat gesagt, das ist aber kein richtiges Mosaik. Da fehlt ja ganz viel, da sind ja so komische Stücke drin. Genau, so sieht mein Leben aus. Es sind manchmal Ecken abgebrochen, es ist überhaupt nicht perfekt. Aber aus all dem Zerbruch in meinem Leben ist was ganz Wunderbares entstanden. Über einen Zeitraum, der schon lange war, aber wenn ich heute zurückblicke, bin ich wirklich dankbar. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Er hat dich ganz wunderbar begabt. Nicht jeder muss auf einer Bühne stehen oder Königstöchterabende organisieren, aber Gott hat etwas in dich hineingelegt und er sieht etwas in dir. Und das Einzige, was er sich wünscht, ist, dass du sagst, ich bin ready, ich will losgehen. Du musst gar nicht von alleine losrennen, weil er wird dir auch Gelegenheiten schenken, aber er wünscht sich, dass du sagst, ich bin startklar. Ich will noch mit dir was erleben. Und wenn ihr so ein Mosaik seht, das ist jetzt schon ein bisschen perfekter, aber das verdeutlicht es ganz gut. Ein Mosaik hat keinerlei Begrenzungen. Wenn wir ein Bild haben, das ist irgendwie eingegrenzt, aber das Mosaik kann immer weiter gebaut werden. Gottes Zusagen für unser Leben sind so viel größer als unser persönliches Scheitern. Und Gott lädt dich heute Abend ein, dass er mit dir dein ganz persönliches Mosaik weiterbauen darf. Und ich habe den Eindruck, dass heute Frauen vielleicht hier sind, die sagen, nach außen ist vielleicht alles perfekt, aber in mir drin ist doch auch schon ganz viel Zerbruch da. Und ich möchte dich heute Abend segnen und ich möchte dir Zuversicht über dir aussprechen und Mut und Heilung und dass du anfängst, Gott wirklich zu vertrauen, dass du Dinge lernst zu überwinden mit seiner Hilfe, weil er so viel in dir sieht und weil er dich so sehr liebt.